Das ist der zweite Teil zu unserem Thema Brachycephalie von Folge 4. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann empfehlen wir euch, auf jeden Fall dort als erstes reinzuhören. Viel Spaß! Ein Punkt, den man vielleicht hier auch nochmal am Rand ansprechen muss. Ich persönlich arbeite jetzt allerdings in keinem Umfeld, wo besonders viel Reproduktion gemacht wird. Komisch eigentlich so, ne? Ich als Züchter. Aber was man vielleicht auch nochmal sagen muss, ist, dass diese Hunde natürlich oft auch Probleme in der Reproduktion, also bei der Fortpflanzung haben. Also eine sehr hohe Kaiserschnittquote haben, tatsächlich oft auch geplante Kaiserschnitte. Das heißt, dass die Züchter halt auch gar nicht es drauf ankommen lassen, sondern einfach direkt schon den Kaiserschnitt von vornherein einplanen. Und ich kenne auch sehr viele Kollegen, die mittlerweile sich auch weigern, künstliche Besamungen bei entsprechenden Qualzuchtrassen durchzuführen, einfach um da auch dem ethischen Kodex irgendwie ein bisschen Genüge zu tun. Aber da muss man natürlich auch sagen, dass viele Züchter das natürlich auch einfach selber können, ne? Und dann auch einfach,
ja,
das dann einfach mit Pipette und Tasse kann man es auch, ja, zu Hause selber machen, ne?
Du kannst ja überall YouTube-Anleitungen finden. Da bin ich zum Beispiel, wenn ich in amerikanischen Foren mitlese, bin ich entsetzt, dass da sagt, was? Natursprung? Um Gottes Willen. Ich riskiere doch nicht die Gesundheit von Rüde und Hündin, wo du denkst, hä? Geht ja doch nur um Sex. Wie habt ihr denn eure Kinder produziert? Ja,
ja.
Also das ist schon kurios. Und Fortpflanzung, ja, das finde ich auch richtig klasse, dass die Bewegung in die Richtung jetzt auch immer öffentlicher wird, dass Tierärzte auch nach vorne gehen und sagen, nee, machen wir nicht mehr bei uns in der Klinik, tut mir leid, kein Service mehr bei uns möglich. Vielleicht hilft es ja.
Ja, wobei man natürlich jetzt sagen muss, einen Kaiserschnitt kann man ja nicht nach Hause schicken, ne? Also der wird natürlich notfallmäßig sowieso operiert. Aber dass man sich natürlich jetzt nicht aktiv an der Vermehrung dieser Hunde beteiligt, ist, glaube ich, schon ein wichtiges Signal, was man als Tierarzt schon auch nach außen senden sollte. Gibt sicherlich auch ganz viele, die haben ihre Stammkunden, die machen das auch weiterhin. Ganz klar. Wir machen ja keine echte Züchterbetreuung. Das heißt, wir kriegen ja eher so ein bisschen die Notfälle dann. Also Hündin ist irgendwie seit, keine Ahnung, 6 Stunden in den Wehen und jetzt irgendwie kommt immer noch nichts und dann ruft man mal bei uns an. Also das sind ja tatsächlich eher so ein bisschen die Leute, die da so ein bisschen reinstolpern. Also das sind dann eher jetzt nicht unbedingt alles wirklich seriöse Züchter. Das heißt, da sehen wir natürlich einfach dann auch die Menge an Notfall-Kaiserschnitten, die dann eben kommen. Und das sind schon oft Rassen, so Chihuahua haben wir ganz oft, französische Bulldogge ist allerdings auch so ein bisschen der Klassiker. Das ist schon so, dass man diesen Rassen schon nachsagen kann, dass die einfach sich mit einer natürlichen Geburt schon schwerer tun als andere Rassen.
Ja, wenn man sich das Verhältnis anguckt, Beckengröße zu Kopfgröße, dann kann man ja auch sagen, physikalisch muss es niemanden wundern, ne?
Ja, das muss halt erstmal da durch, genau.
Ja.
Und man wundert sich auch manchmal, wie viele Welpen so eine französische Bulldogge bekommen kann, ne? Also ja, die haben ja auch teilweise Würfe mit 8, 9 Welpen. Das ist ja echt Wahnsinn.
Ja gut, das sind ja, ich glaube, Ausnahmen. Ich meine, was ja auch so kurios ist, dass diese Hündinnen ja aufgrund von ihrer Bauform sich gar nicht selber sauber machen können.
Ja.
Alleine das, was du da als Züchter, als Nachsorge hast mit dem Lochialfluss, den jeder kennt von uns, ne, unsere Hündinnen können sich aber ganz normal selber putzen und das kann so eine englische Bulldogge einfach nicht. Ist so.
Das ist auch gut, dass du das nochmal ansprichst, weil das bezieht sich nämlich nicht nur auf die Reproduktion, sondern das passt eigentlich auch echt nochmal in das Thema Bewegungsapparat, weil das ist auch etwas, was ich ganz oft höre, wenn ich jetzt da zum Beispiel ein Frenchie oder sowas habe und die, keine Ahnung, die kommen jetzt wegen Analdrüsenabszess, dann muss man das aufmachen, man spült das und jeder normale Hund kriegt einen Halskragen mit, weil bitte passen Sie auf, dass er sich da nicht leckt, das entzündet sich sonst nur weiter, das soll jetzt erstmal alles trocken werden und schön abheilen, bla bla. Dann bekomme ich bei französischen Bulldoggen zu 80% zu hören, ach Frau Doktor, das brauchen wir gar nicht, da kommt der gar nicht dran. Und das finden die dann aber auch gut. Also das wird auch nicht groß, ich habe auch nicht das Gefühl, dass das oft groß hinterfragt wird, ne? Also das ist einfach normal. Der ist halt dann so unbeweglich, dass er da eh nicht drankommt.
Ja, aber selbst auch in der normalen Läufigkeit, ich meine, die Hündin kann sich ja gar nicht sauber halten.
Also ja, ich denke mal, ich weiß nicht, wie die Leute das dann machen, ehrlich gesagt.
Naja, ich weiß es von meinen Kunden, die halten die halt sauber. Die kriegen dann Höschen an und dann wischen die immer ab.
Ja.
Aber das ist einfach so, dass das so normalisiert wird. Das ist schon absolut kurios.
Ich denke, es muss ja ein Grundbedürfnis eines jeden Hundes sein, dass er sich halt putzen kann an den normalen Körperstellen, wo sich ein Hund halt einfach putzt. Ich denke, das sollte man ihm schon zugestehen, dass er das kann, ne? Und wenn er das nicht mehr kann, dann sollte man sich schon fragen, warum das so ist. Dass jetzt vielleicht ein 16 Jahre alter Arthrose-Opi das nicht mehr kann, das ist vielleicht nochmal was anderes. Aber wenn meine 2 Jahre alte französische Bulldogge das nicht kann, Also
sind wir wieder beim Thema, wie viele Dinge einfach so als das ist eben so hingenommen worden sind in der Vergangenheit und was sich aber jetzt eben hoffentlich im Zuge der Aufklärung ändert.
Ein wichtiges Thema möchte ich da auch nochmal ansprechen, weil ich glaube, das haben ganz, ganz viele überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Und ich muss auch sagen, das ist etwas, da bin ich auch selbst erst in meiner beruflichen Laufbahn so ein bisschen drauf gestoßen. Das war mir vorher nämlich auch überhaupt nicht bewusst. Und zwar, dass gerade die brachycephalen Hunde ganz oft auch Veränderungen vom Mittelohr haben. Also wir haben ja den äußeren Gehörgang, dann kommt das Trommelfell und dann kommt die sogenannte Paukenhöhle. Die Paukenhöhle ist normalerweise knöchern begrenzt im Schädel. Die ist mit Luft gefüllt und da haben wir eben die Gehörknöchelchen, die dann eben den Schall vom Trommelfell dann über diese Gehörknöchelchen dann weiterleiten ins Innenohr. Und das Mittelohr ist verbunden mit der eustachischen Röhre, die in den Nasenrachenraum mündet. Das heißt, es gibt also einen Kanal vom Mittelohr in die Mund-Nasenhöhle sozusagen. Und wenn wir im Flugzeug sitzen und man spürt diesen unangenehmen Druck auf den Ohren, dann kann man ja einen aktiven Druckausgleich machen. Und das passiert eben über diese Tuba auditiva, also über diese eustachische Röhre. Und jetzt müssen wir uns das mal so vorstellen, dass gerade bei diesen brachycephalen Hunden durch diese massive Schädelverkürzung diese Röhre oft verlegt ist. Das heißt, die ist überhaupt nicht mehr richtig durchgängig. Was bedeutet das jetzt, wenn man jetzt das Ganze mal weiterspinnt, dass auf der einen Seite diese Hunde diesen Druckausgleich ganz oft gar nicht mehr vernünftig machen können und auf der anderen Seite die Mittelohrsekrete, also diese Paukenhöhle, die ja mit Luft gefüllt ist, die ist natürlich auch von Schleimhaut ausgekleidet, von respiratorischer Schleimhaut und die produziert natürlich auch immer ein bisschen Sekret und dieses Sekret wird normalerweise über diese Röhre abgeleitet, ne? Und wenn das nicht mehr passiert, dann kann sich dieses Sekret in der Paukenhülle richtig ansammeln. Es kann einen richtigen Pfropf bilden. Und das kann natürlich dann auch zu pathologischen Störungen führen. Das heißt, diese Hunde können ein Vestibularsyndrom entwickeln. Die können eine Mittelohrentzündung entwickeln. Die können Kopfschiefhaltung entwickeln. Die können Nystagmus entwickeln. Viele Forscher sind sich auch relativ einig darüber, dass die tatsächlich einen echten Kopfschmerz und Druckschmerz entwickeln können, weil sie einfach gar nicht mehr in der Lage sind, diesen vernünftigen Druckausgleich zu machen. Also das ist etwas, was, glaube ich, auch viele gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Und das sind häufig Befunde, die wir im CT oft auch als Nebenbefund haben. Also die Hunde kommen dann zum Beispiel eigentlich wegen Bandscheibe, liegen im CT, man fährt die einmal durch, hat noch Teile vom Kopf drauf und sieht dann zum Beispiel auch diese Nebenbefunde im Mittelohr. Und das muss man sich halt auch einfach mal überlegen, dass wir ja in diese Hunde auch nicht reingucken können. Das heißt, wir wissen ja gar nicht, ja, wie geht's denen eigentlich wirklich und wie viel Schmerz können die eigentlich auch kompensieren, ne? Also das ist manchmal schon wirklich Wahnsinn, wenn man sich das überlegt.
Geht ja davon aus, dass diese Hunde sich einfach dran gewöhnt haben, ja, unter was für Umständen sie leben. Ich meine, das weiß jeder, der selber einen Hund hat, der sich mal schwer verletzt hat, wie schnell das eigentlich geht, dass die sich mit einem Zustand so abfinden.
Ja, ne? Die arrangieren sich halt damit. Genau.
Leben. Genau. Aber weißt du, das war mir zum Beispiel auch neu, obwohl ich mich ja schon viel mit dieser Thematik beschäftige, hatte ich noch nie gehört. Ich musste ja jetzt dran denken, dass ja viele Airlines auch brachycephale Hunde nicht mehr transportieren. Natürlich, diese Hunde, die waren eben, gibt ja Fälle, die da einfach gestorben sind, aber da fällt mir jetzt ein, vielleicht sind die tatsächlich ja deswegen da verendet, weil sie eben dieses Problem hatten, dass sie keinen Druckausgleich durchführen konnten und sich dann so aufgeregt haben über diesen wahnsinnigen Schmerz, den sie dann empfunden haben. Das ist ja im Nachhinein noch gruselig, darüber nachzudenken.
Also ich glaube, es ist sehr schwierig, das natürlich wissenschaftlich irgendwie...
Nee, sie können es uns halt nicht sagen, ja.
Genau, aber das nachzuvollziehen oder... Ist halt die Frage, die Frage ist natürlich immer, wie klinisch relevant ist das? Wir sehen diese Befunde halt häufig bei Hunden, die erstmal klinisch okay sind, also wo man jetzt nicht direkt irgendeine Symptomatik hat, aber die Frage ist natürlich immer trotzdem, nur weil sie jetzt keine Symptomatik zeigen, ob es nicht trotzdem irgendeinen Effekt halt hat, ne? Und da stelle ich mir natürlich schon die Frage, das kann ja nicht normal sein, ne? Also, ich weiß jetzt die Zahlen von der Studie nicht mehr ganz genau. Es gibt auch mehrere Studien. Wir haben euch die Studien auch alle nochmal in die Quellenangaben und in die Links reingepackt. Es sind übrigens zum Thema Brachycephalie über 50 Studien, die ich euch da reingestellt habe. Also ihr werdet sehen, was wir hier erzählen, das ist jetzt kein Schwachsinn, das ist auch kein Blödsinn, sondern das ist alles mit wissenschaftlichen Fakten belegt. Das könnt ihr nachlesen. Und wir haben euch das unten auch nochmal reingesetzt. Und ich meine, ich habe Zahlen gelesen von ca. 50% der Frenchies, die diese Befunde im Mittelohr haben. Und es gibt natürlich auch immer mal wieder welche, die sind natürlich klinisch auch relevant, ne? Also die kommen auch mit Kopfschiefhaltung oder haben dann eine klinisch relevante Otitis media, also eine Mittelohrentzündung. Und ja, was kann man machen? Therapie gibt es eigentlich auch nicht wirklich, die wirklich sehr zufriedenstellend ist. Also was man machen kann, sind sogenannte Myringotomien. Das bedeutet, dass man das Trommelfell von außen durchsticht. Also im Prinzip, wenn ich eine Otoskopie, also eine Endoskopie des äußeren Gehörgangs mache mit einem Endoskop, dann kann ich ja auf das Trommelfell drauf gucken und ich kann mit einem Katheter das Trommelfell durchstechen, ist also eigentlich zerstören und dann dafür sorgen, dass dieses Sekret oder dieser Pfropf, den kann man dann absaugen oder versuchen abfließen zu lassen. Und für schwerwiegendere Fälle gibt es auch tatsächlich sogenannte Bulla-Osteotomien. Das bedeutet, dass man einen richtigen chirurgischen Eingriff macht, indem man eben die Paukenhöhle an der Stelle aufbohrt, ne, um da einen Abfluss zu schaffen. Das sind aber alles halt immer nur, ja, ich sag mal so ein bisschen, eigentlich auch wie schon bei der Atemwegsproblematik, es ist halt so ein bisschen Schadensbegrenzung, aber es ändert eigentlich nichts am eigentlichen Problem, ne? Ja.
Also das ist echt Wahnsinn. Fällt mir gar nichts mehr zu ein, was man alles machen kann und muss teilweise, um diese Hunde einfach nur existieren zu lassen.
Genau. Und das ist natürlich auch ganz oft das sehr Frustrierende. Gut, also wir haben euch jetzt ganz, ganz viel über die medizinischen Fakten erzählt. Das heißt, dass man einfach mal auch sieht, okay, es geht nicht immer nur um die Atmung. Die Atmung ist natürlich ein Riesenthema und auch das Thema, aber wir haben überall Baustellen. Also wir haben Baustellen bei den Augen, wir haben Baustellen bei den Zähnen, Bewegungsapparat, Rücken, Mittelohr, Magen-Darm, also das volle Programm. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen zu den Atemwegsproblemen, dann müssen wir vielleicht auch noch mal kurz über etwas sprechen, was wir vielleicht so ein bisschen unter dem Begriff Schlafstörung zusammenfassen können. Denn was wir häufig sehen, also ich jetzt nicht als Tierarzt, aber was man häufig sieht, wenn man mal auf TikTok unterwegs ist oder Instagram oder Facebook, da werden ja unendlich viele Videos geteilt von, keine Ahnung, Funny, Cute, Compilation, Frenchie, Bulldog, was weiß ich, schlag mich tot, von schlafenden Hunden. Also klar, das ganz Klassische mit dem Schnarchen, das, was ja alle immer so ganz süß finden, aber es gibt auch unendlich viele Videos, wo man Hunde im Sitzen schlafen sieht, wo man Hunde sieht, die ein Spielzeug oder irgendwas im Maul haben. Man muss halt sagen, diese Hunde, die machen das ja nicht, weil die witzig sein wollen. Also die Hunde machen das ja aus einer gewissen Not heraus. Die Not, die dabei einfach entsteht, ist, dass sie halt einfach nicht in der Lage sind, eine physiologische Schlafposition einnehmen zu können, bei der ungehindert Luft in die Atemwege strömen kann, bei der sie einfach genug Luft bekommen. Das heißt, sie müssen sich wirklich mit anderen Dingen helfen, zum Beispiel mit einem Spielzeug, dass der Fang einfach offen gehalten wird, dass der Hals ein bisschen gedehnt wird, dass einfach genug Luft auch während dem Schlafen durch die Atemwege strömen kann. Und das finde ich einfach dann noch so besonders absurd, dass man sich darüber lustig macht und dass es irgendwie dann als witziges Video auf Social Media geteilt wird, obwohl wir da eigentlich einen Hund mit einem ganz massiven Problem sehen, der das bestimmt, wenn er darüber sprechen dürfte, es eigentlich gar nicht so funny findet.
Ja, absolut. Also ich war mal in Tibet und habe da die Höhenkrankheit gekriegt. Und man hat also einfach, das Blut kann weniger Sauerstoff transportieren. Also in dem Fall war ich selber mal in der Situation von einem Hund, der eben nicht genug Sauerstoff kriegt. Und ich kann euch sagen, das Gehirn weiß das. Also ihr seid so müde, dass ihr im Stehen schlafen könntet. Und dann legt ihr euch auch hin und wollt unbedingt schlafen, abgesehen von den hämmernden Kopfschmerzen, die da entstehen, aber ihr seid so müde, ihr müsst schlafen. Und ihr macht 3 Atemzüge, weil es ist ja so, dass dann der ganze Organismus runterfährt, wenn man einschläft, und ihr wacht auf und ihr schnappt nach Luft. Also es ist eine Lebenspanik, die auch gar nicht bewusst gesteuert wird. Und das wird bei Hunden ganz genauso sein. Also bei mir war es dann eben Gott sei Dank sofort weg, als wir wieder runtergeflogen sind nach Kathmandu, also wieder tiefer, und sofort erledigen sich diese Probleme. Aber man kann das eben so wahnsinnig gut nachvollziehen, wenn diese Hunde ihr Leben lang darunter leiden, dass sie der Meinung sind, sie kriegen nicht genug Luft, und sich dann eben im Schlafen, wenn es eben noch schlimmer wird, dadurch, dass da der ganze Organismus eben runterfährt, dass sie sich da mit solchen Tricks behelfen müssen. Das ist schon wirklich herzerreißend.
Ja, klar. Ich meine, die eignen sich natürlich auch einfach bestimmte Mechanismen an, ne? Also die bewerten das ja auch gar nicht, ne? Die leben ja nicht mit dem Bewusstsein, ach so, ich bin eine französische Bulldogge, ich habe ein langes
Bein. Es geht auch besser.
Es geht vielleicht auch besser. Ich kriege wenig Luft. So leben die ja nicht, ne? Also die leben ja in den Tag rein, die kennen es nicht anders, aber die leben 24/7 mit diesen Einschränkungen, und die überlegen sich natürlich auch Mechanismen und Kompensationen, wie sie eben mit diesen Einschränkungen möglichst gut umgehen können. Das ist ja auch immer dieser Moment, und da hat der Kollege Rückert ja einen sehr bewegenden und extrem guten Artikel geschrieben. Also wer den noch nicht gelesen hat, das ist absolute Pflicht, den zu lesen. Hunde, die ihr, oder ich weiß gar nicht genau, wie er heißt, ich glaube Bullies, die ihren Tubus lieben, da werdet ihr das auf jeden Fall finden, beschreibt ja auch dieses Phänomen, dass wenn wir einen brachycephalen Hund haben und der wird narkotisiert für irgendeinen operativen Eingriff zum Beispiel, dann werden ja Hunde, die in Narkose gelegt werden, normalerweise intubiert. Das heißt, die bekommen einen Gummischlauch in die Luftröhre gelegt, und über diesen Gummischlauch kann man diese Hunde beatmen. Das heißt, man kann die Narkose besser monitoren, man kann den Narkosegas geben, man kann den Sauerstoff geben, wenn es notwendig ist, und so weiter und so fort. Also das hat natürlich schon einen wichtigen Effekt in der Narkose. Bei einem normalen Hund intubiert man die, wenn die richtig schlafen, und sie werden extubiert, bevor sie wieder richtig wach sind. Also eigentlich dann, wenn sie so anfangen, einen Schluckreflex zu zeigen, und dann wird der Tubus entfernt. Das kriegen die in der Regel gar nicht mit, weil die da wirklich eigentlich noch relativ weit weg sind. Bei den brachycephalen Hunden ist das aber so, dass die ja durch diese extrem engen Atemwege und dieses ganze Weichteilgewebe, was da im Weg ist, man sich gar nicht traut, die so früh zu extubieren, weil die dann einfach oft schnell zuschleimen, keine Luft mehr kriegen, blau werden, also weil die einfach nicht genug Sauerstoff bekommen. Das heißt, diese Hunde, die lässt man sehr lange intubiert, häufig sogar so lange, bis die eigentlich schon richtig wach sind. Also wir haben teilweise Bullies, die rennen wach mit ihrem Tubus rum, und die sitzen da, und die sind tiefenentspannt. Also
die haben noch nie so viel Luft gekriegt.
Ist wirklich, du guckst denen in die Augen, und die gucken dich an, und die mit so einer Mischung aus, also wenn man jetzt das auf einen Menschen übertragen könnte, wirklich mit so einem Aha-Effekt und so einer totalen Verwunderung, diesem Gefühl von Aha, das ist ja interessant. So gucken die dich an. Also ohne Witz, es ist herzzerreißend.
Und dann musst du es ihnen wieder wegnehmen.
Du siehst,
ich kenne das Video ja auch, wie sich das verändert, wenn der Hund ruhig atmet mit Tubus, während andere Hunde sofort anfangen, sich zu wehren. Ja, und du merkst, okay, die wollen
nicht werden. Genau, die erkennen das als Fremdkörper, ne? Oh, was ist das? Das muss weg, das muss raus. Krass. Und diese Hunde erleben das erste Mal in ihrem Leben, wie sie Luft bekommen, ohne dass sie gegen irgendeinen Widerstand atmen.
Erleichterung.
Das ist der pure Wahnsinn. Und ja. Das ist ja was, das kann man den Besitzern halt schlecht zeigen, ne? Aber dieses Gefühl, also du fühlst dich manchmal wie ein Verräter, denen dieses Ding wieder wegzunehmen.
Wahnsinn.
Weil dieser Unterschied zwischen, okay, jetzt kriege ich Luft und jetzt nehme ich dir das Ding wieder weg und dann geht direkt große Röchelei wieder los. Ich meine, klar, ist dann natürlich auch alles noch ein bisschen gereizt und von der Narkose, vom Intubieren, dann schlucken die, aber dann dieses erste Grunzen wieder und das ist wirklich ein Moment, wo man sich einfach denkt, es ist eigentlich so eine Tierquälerei, dass wir diesen Hunden das antun, also dass die das überhaupt erfahren müssen. Dass sie überhaupt in diese Position kommen, wo sie überhaupt, also es ist schwer in Worten zu beschreiben. Also ich empfehle euch wirklich, euch diesen Artikel einmal durchzulesen. Er hat das so wirklich sehr gut geschrieben.
Und passt ja auch total gut zu dem nächsten Punkt, den wir da so notiert hatten, Wahrnehmung der Besitzer, ne?
Ja, ein ganz paradoxes Thema für mich, was man einfach extrem schwer nachvollziehen kann. Und an der Stelle möchte ich jetzt auch noch mal sagen, es ist ja nicht so, dass diese Besitzer ihre Hunde nicht lieben. Das ist ja überhaupt nicht so. Also die lieben ihre Hunde abgöttisch und die tun auch alles für ihre Hunde. Also das muss man jetzt auch ganz klar noch mal so rausstellen. Also da geht's jetzt auch nicht darum, da jetzt irgendwie einen Groß an den Pranger zu stellen. Aber es ist schon auch so, dass viele dieser Menschen sich dem Problem ihrer Hunde oft nicht bewusst sind oder vielleicht, das wäre jetzt halt auch eine Überlegung, sich vielleicht auch unterbewusst so ein bisschen was vormachen. Also was heißt das vormachen? Aber so ein bisschen die Realität vielleicht auch nicht komplett sehen wollen. Weil dann müsste man sich natürlich damit beschäftigen, dass man selbst vielleicht auch ein bisschen Schuld hat, dass es seinem Hund nicht so gut geht. Und ich glaube, das ist für viele natürlich super schwer, weil es ist halt super emotional, ne? Die lieben ihre Hunde ja.
Ja, und sie haben sich ja auch im Normalfall, also ich kenne eigentlich keinen anderen Fall, wirklich Mühe gegeben bei der Auswahl. Also es ist eben überall die Information heute verfügbar, dass diese Hunde oft, es ist reduziert meistens auf Atemprobleme. Das muss man mal so sagen, ne, dass das meistens die Hauptbefürchtung ist. Und da versuchen sie sich zu informieren und dann müssen sie sich eben eingestehen, dass sie das vielleicht versucht haben, aber erfolglos waren.
Genau, und ich glaube auch viele, es ist ja auch so, ne, man hat vielleicht manchmal so eine geschönte Vorstellung, man hat mal so einen Hund getroffen, der war irgendwie witzig und der war total nett und irgendwas hat einen da natürlich total angesprochen und wenn ich mich dann natürlich informiere und man liest dann irgendwelche Widersprüche oder kritischen Stimmen, dann lese ich natürlich auch immer wieder andere, die sagen, nee, das stimmt ja alles gar nicht und meiner hat nichts. Und du musst nur zum richtigen Züchter gehen und dann wirst du das Problem nicht haben. Hm. Und da macht man sich natürlich ein bisschen was vor. Und ich glaube, da kann man schnell in die Falle tappen und dann denken, okay, ich informiere mich, ich mache mich schlau, ich gehe jetzt extra zu einem Züchter, der frei atmende Hunde hat und dann glaube ich dem einfach und er kauft dann so einen Hund. Und dann ist hinterher das Erwachen natürlich dann besonders groß, aber ich glaube, dass man dann manchmal auch ein bisschen sich selektiv die Infos raussucht, die einem halt ganz gut so passen. Also, dass man manchmal sich dann den kritischen Stimmen vielleicht doch eher ein bisschen verschließt. Und das ist natürlich schon die große Gefahr, ne?
Ja, ich sehe aber auch einen Punkt, dass auch züchterseits einfach oft wenig Bewusstsein dafür da ist. Und wenn du dann eben einen Hund kaufst und der Züchter dir dann auch noch sagt, nein, das ist überhaupt nicht schlimm und das ist alles völlig in Ordnung. Ja, dein Tierarzt, das ist vielleicht ein Hasser von brachycephalen Hunden. Ach, der hat ja keine Ahnung. Das habe ich also auch schon oft gehört. Wenn ein Tierarzt dann sich kritisch äußert, sagt, nicht so gut und da müssen wir mal das Gaumensegel, würde ich empfehlen, zu kürzen, dass dann gesagt wird, auf gar keinen Fall, wie kann der nur, diese Hunde sind nicht gezüchtet für irgendeine Leistung und am Ende geht's halt eigentlich nur um ein entspanntes Leben und noch nicht mal das ist möglich, ne?
Also das muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass diese Hunde, wenn sie halt könnten, ja oft auch viel mehr wollen, als sie halt dann in der Lage sind zu tun. Also gerade jetzt die französischen Bulldoggen, das sind ja richtige Powerpakete, ne? Also wenn man die mit einem Jahr oder mit zwei Jahren sieht und das sind ja richtige, also die haben ja richtig Feuer im Arsch, wenn ich das mal einfach so sagen darf, teilweise, ne? Das sind ja keine, sind ja keine Couch-Potatoes eigentlich, aber sie werden natürlich einfach mit der Zeit extrem gebremst. Und ich meine, das ist ja vollkommen klar, wenn ich jetzt als Hund die ganze Zeit hier Action und Power mache und dann irgendwann merke, mir geht die Luft aus, ich kriege nicht genug Sauerstoff, mir ist furchtbar heiß, ich komme gar nicht mehr klar, die kriegen Atemnot, die kriegen Stress, die kriegen teilweise ja richtige Todesangst, dann werden die sich natürlich beim nächsten Mal wieder überlegen, ich könnte jetzt, aber vielleicht mache ich vielleicht auch ein bisschen langsamer. Also das heißt, die lernen natürlich dann mit diesen Einschränkungen zu leben und die werden dann auch ruhiger, weil sie aber auch einfach anatomisch dann nicht dazu in der Lage sind.
Genau. Und man muss auch letztendlich, das kann ich jetzt aus meinem Alltag von der Hundetagesstätte sagen, im Sommer haben wir immer ein Planschbecken stehen und noch zusätzlich mehrere Kübel, wo Wasser drin ist und Hunde, brachycephale Hunde, gerade die Jungen, die, wie du sagst, eben sehr viel rennen und spielen und eben sich auch gar nicht damit so abgefunden haben, dass sie manche Dinge nicht können. Und ich finde auch, gerade Frenchies sind unheimlich hart im Nehmen. Also die ignorieren auch ganz lange irgendwas, was ein bisschen wehtut oder so. Es geht gar nicht anders, als dass man die dann in einer Hundegruppe, wo die also fröhlich interagieren, weil sie sich freuen, mit anderen Kollegen da spielen zu können, dass man die gelegentlich eben rausnimmt und tatsächlich auch abkühlt. Dass man die dann in kühles Wasser einfach stellt, damit die erstmal wieder runterfahren können. Und die wollen das gar nicht. Die wollen am liebsten weiterrennen. Aber man muss eben diese Hunde vor sich selber tatsächlich beschützen.
Ja, das ist definitiv so. Und dieser Punkt ist halt ja auch sehr, also dieser Grat ist halt auch sehr schmal, ne? Also dann zu erkennen, okay, wann überhitzt der jetzt und wann überhitzt der jetzt, was ist noch okay sozusagen? Ich meine, dass ein Hund mal hechelt, das kann natürlich immer mal sein, aber dieser Punkt, das kippt bei denen halt super, super schnell. Und da kann auch wirklich minimale Aufregung, die dann noch on top dazu kommt, einfach dazu führen, dass so ein Hund dann auch kollabiert, ne? Und dass der dann einfach wirklich Stress kriegt und dass der halt wirklich richtig Atemnot hat und wo es dann eben auch schnell lebensgefährlich wird. Und das sehen wir ja auch im Sommer. Also wir hatten schon bei Bullis, die kamen schon bei 20 Grad, also eigentlich einer Temperatur, die ja noch nicht zu warm ist. Also eigentlich sollte 20 Grad für keinen Hund zu warm sein, die dann wirklich schon mit massiven Überhitzungssymptomen kommen und dann irgendwie schon eine Temperatur von über 40 Grad haben. Die sind dann irgendwie 30 Minuten ein bisschen am Rhein spazieren gegangen, ne? Also haben dann irgendwie dreimal ein Bällchen gejagt oder ja, was auch immer.
Noch nicht mal. Ich kann mich noch erinnern an die Videos, die da kürzlich viral gingen. Das war nur eine Gassi-Runde von 15 Minuten und die Praxis hatte das geteilt, dass der Hund eben schon mit, wie du sagst, mit über 40 Grad kam und leider trotz intensiv medizinischer Betreuung, und das muss man sich ja auch mal in der Folge überlegen, da sind dann drei Tierarzthelferinnen beschäftigt, diesen Hund runterzukühlen an allen Ecken und Enden, die eine misst die Temperatur, der nächste hält einen Wasserschlauch drauf, der nächste wischt auf und der Tierarzt ist natürlich da und dieser Hund ist trotzdem verstorben. Ja. Bei 20 Grad Außentemperatur. Ich meine, das ist doch absurd.
Ja, ja, das denke ich, unterschätzen halt auch wirklich viele, denn ja, wenn es dann über 41 Grad geht, irgendwann denaturieren die Proteine und selbst wenn ich es schaffe, so einen Hund wieder abzukühlen und den sogar wieder einigermaßen auf Normaltemperatur zu bekommen, dann können die immer noch, auch Stunden danach noch, an einem Hirnödem sterben oder Multiorganversagen entwickeln. Also das ist schon eine recht harte Kiste, das muss man schon ganz klar sagen. Und das hört sich immer so lapidar an, ja, dann überhitzt er halt ein bisschen, aber das kann halt Leben kosten.
Und ja, und so viele sind's nicht. Naja, wenn ich das sehe, wie viele Videos aus Tierarztpraxen alleine in letzter Zeit online waren, frage ich mich schon, wenn man das hochrechnet, wie viele sind's denn wirklich, die wir nicht sehen?
Ja, und wie hoch ist halt die Dunkelziffer? Ich glaube auch nicht, dass das alle zu uns schaffen, ne? Also ich denke, es gibt sicherlich auch einige Leute, die gucken sich das zu Hause erstmal an und erkennen auch den Ernst der Lage halt gar nicht unbedingt, ne? Also, ja. Gut, also ich glaube, einiges an Argumenten haben wir jetzt natürlich schon besprochen. Also einmal das, was halt häufig gesagt wird, ist, was ist normal für die Rasse? Ich glaube, das haben wir eigentlich ganz am Anfang schon einmal besprochen, dass es eigentlich ganz normal für jeden Hund sein sollte, dass er atmen kann. dass er Thermoregulation machen kann, dass er laufen kann, dass er sich am Popo putzen kann. Also das sollten einfach, ich denke, wenn man so Grundrechte für einen Hund zusammenfassen könnte, dann sollte das da alles drinstehen. Also absolut. Dann dieses Argument, man muss nur den richtigen Züchter nehmen, der frei atmende Tiere verkauft. Also ganz klar, sehe ich kritisch. Einfach weil die Anatomie ja den Rahmen schon vorgibt. Und wenn ich jetzt zu einem Züchter gehe, der frei atmende Tiere verkauft, dann kann es eigentlich keine extrem brachycephale Rasse sein. Punkt. Meiner ist aber gesund. Ja. Jein.
Also relativ.
Relativ. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen eine Sache, aus welchem Blickwinkel man drauf guckt. Also ich kenne sehr viele Leute, die mir schon gesagt haben, dass ihr Hund gesund ist und auf dem Tisch aber eine deutliche Bauchatmung hatten, deutlichen Stridor hatten und deutliche Zeichen von Atemnot gezeigt haben. Und da fällt es mir dann schon ein bisschen schwer zu sagen, dass der Hund gesund ist. Keine Frage, es wird sicherlich da draußen auch mal die ein oder andere französische Bulldogge geben, die ganz gut weggekommen ist, die keine OP braucht und der es auch gut geht. Aber man muss halt auch einfach ganz klipp und klar sagen, das trifft auf die große Mehrheit dieser Hunde nicht zu. Punkt. Und das ist einfach Fakt. Dann ein Argument, was mir persönlich immer besonders weh tut, ist diese Geschichte mit, ja, aber die haben so ein tolles Wesen. Ja, haben die auch. Das sind ja auch tolle Hunde. Aber die haben es doch nicht verdient, in so einem Körper geboren zu werden. Genau. Und wenn ich Hundefreund bin und ich habe einen Funken Empathie und mir liegt das Wohl meines Tieres am Herzen, dann möchte ich doch nicht dafür verantwortlich sein, dass so ein massives Tierleid immer und immer wieder produziert wird. Also für was? Zu welchem Sinn und zu welchem Zweck? Und das, finde ich, ist immer so eine Sache. Das Wesen alleine, davon kann kein Hund sich auch nur einen Furz von kaufen. Also
nee. Und ich möchte auch noch einen aktuellen Fall, das ist gerade vielleicht eine Woche her, die Diskussion. Und da ging es um einen sogenannten, ja, richtigen Züchter oder seriösen Züchter. In dem Fall war es auch ein VDH-Züchter. Und es ging um Mops. Und es ging im Prinzip um alle diese Argumente. Und dann schaue ich bei ihr auf der Homepage und sehe also ihren Deckrüden, der wirklich nur Schlitze hat und sehr gedrungen die Nasenfalte auch so deutlich ist, dass du von den Augen einen Teil gar nicht sehen konntest. Also das eine ist, dass das natürlich auch nicht dem Standard entspricht, nur einfach ständig drüber hinweggesehen wird. Ja, aber wenn du dann ganz sachlich und nicht wertend dieser Züchterin die Frage gestellt hast, siehst du denn in dem Phänotyp dieses Hundes ein Problem? Und die Antwort ist, also er ist gerade noch Veteranen-Champion geworden. Was soll man dann dazu sagen? Also das beweist ja, dass diese kritische oder sagen wir mal objektive, mehr braucht es ja eigentlich nicht, diese objektive Sichtweise gar nicht mehr vorhanden ist. Entweder weil man eben von vielen Hunden dieser Rasse umgeben ist und ja, ist dann eben nur ein bisschen schlecht, noch ein bisschen schlechter und ein bisschen besser gibt, keine Ahnung. Ja, oder weil man das von außen auch so eingeredet kriegt. Und da nimmt natürlich die Kette auch ihren Anfang. Wenn so jemand dann einen Welpen verkauft, dann erzählt er natürlich etwas ganz anderes. Ich will gar nicht sagen böswillig, aber aus seiner Wahrnehmung erzählt er ja was ganz anderes seinen Welpenkäufern, als jetzt vielleicht du erzählen würdest, die eben jeden Tag ja mit diesem Leid auch konfrontiert ist. Ne? Und solange sich das auch da nicht ändert, solange da nicht mit der Faust auf den Tisch gehauen wird, da sind wir auch so ein bisschen schon bei unserem nächsten Thema zu den rechtlichen Grundlagen, wird das einfach schwierig. Und deshalb war es uns auch so ein Anliegen, dass wir da doch nochmal den Finger in die Wunde stecken und sagen, Leute, das geht so nicht. Wir können so nicht weitermachen. Und wenn man ehrlich ist, diese Untersuchungen sind ja alle nicht neu. Alleine, dass die Uni Cambridge seit über 10 Jahren ein Team hat, was nur daran forscht, sagt ja schon, wie lange das eigentlich bekannt ist. Und das muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen, von wegen, ja, in der seriösen Zucht, da ist ja alles viel besser und da kommt das alles nicht vor. Das stimmt eben einfach nicht. Das ist Augenwischerei, weil auch da kommen alle diese Hunde vor. Ja, vielleicht sind nicht die, erscheinen nicht die im Showring, die jetzt keinen Meter mehr laufen können, weil sie dann zusammenbrechen. Aber das wäre doch ja, verrückt zu glauben, dass die nicht auf die Welt kommen in diesen Würfen. Mag sein, dass aus diesen Würfen, die wirklich belastet sind, nur die ein, zwei jemals im Showring zu sehen sind, die jetzt weniger Probleme haben. Aber was ist mit ihren Geschwistern? Die haben sie mit Sicherheit. Ja, die sind dann vielleicht bei dir auf dem Tisch und landen da. Ja. Das war für mich jetzt auch wirklich ein trauriger Aha-Effekt, dass ich dachte, Wahnsinn. Jetzt haben wir diese neue Tierschutzhundeverordnung und die Amtsveterinäre hauen wirklich feste auf die Finger von allen Züchtern, von der gesamten Rassehundezucht, die eigentlich ja von sich sagt, wir machen es richtig und Tierwohl gibt es nur mit uns. Und trotzdem gibt es keinerlei Einsicht. Es wird als ja persönliche Rache oder Gegenmaßnahme und immer nur gegen uns Rassehundezüchter, was ja nicht stimmt. Das Tierschutzgesetz gilt für jeden. Egal, ob das ein Mischling ist, ein Hund aus einer organisierten Zucht oder aus einer nicht organisierten Zucht. Das Tierschutzgesetz und die neue Tierschutzhundeverordnung gilt für jeden.
So sieht es nämlich aus. Und laut Tierschutzgesetz, Paragraph 11, ist es ja schon seit eh und je theoretisch verboten, Hunde zu züchten, ne, die erblich bedingt Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch nicht mehr haben oder die untauglich sind oder umgestaltet sind, ne, und im Prinzip die ja dadurch Schmerzen leiden oder Schäden auftreten. Das kann man so im Tierschutzgesetz nachlesen. Steht da ja schon ganz lange drin und trotzdem ist da ja nie was passiert. Dann gibt es da sicherlich auch noch ein uraltes Qualzuchtgutachten. Auch da wird Brachycephalie ja schon seit langer Zeit genannt. Und wirklich viel passiert, muss man ja ehrlicherweise sagen, ist einfach nicht. Und gerade auch von den seriösen Zuchtverbänden, die ja in einer gewissen Vorreiterrolle sind, würde man ja schon erwarten, dass da Initiative ergriffen wird. Deswegen haben wir uns mal ein bisschen umgeschaut, wie das denn jetzt so insgesamt von der rechtlichen Grundlage bei uns ist, wie das in anderen Ländern ist. Und so ein bisschen Vorreiter ist da vielleicht auch die Niederlande. Da hattest du auch noch was Gutes zu, ne?
Ja, richtig. Also das fand ich ja schon knackig. Das ging auch am Rat van de Beheer vorbei. Also die hatten da wenig Einspruchsmöglichkeiten. Die haben das auch versucht, da mitzureden. Aber da hat eben ganz klar die Legislative gesagt, nee, so wird's gemacht. Also es muss jetzt eine Zuchtgenehmigung geben für Hunde brachycephaler Rassen, die Nachkommen haben sollen. Da muss ein Tierarzt einen durchaus knackigen Bogen ausfüllen, dass dieser Hund eben diesen Qualzuchtkriterien nicht entspricht. Da sind auch so Sachen dabei wie Strabismus, also dass die Augäpfel oder die Sicht quasi nach außen geht, also dass die nach außen schielen. Das sieht man auch relativ häufig bei diesen Rassen, dass sie nicht nach vorne gucken. Also da gibt es doch auch ja drastische Vorschriften, die da getroffen wurden, um zu verhindern, dass diese Hunde weiter gezüchtet werden. Und ehrlicherweise muss man sagen, auch die Aussage von niederländischen Züchtern, dass diese Vorschriften bedeuten, dass im Prinzip derzeit gar kein Hund mehr in die Zucht kann, weil keiner diesen Vorschriften entspricht. Ich kann es jetzt heute nicht so sagen, ob das wirklich so ist, aber das hatte mir ein Mopszüchter eben gesagt, dass das der aktuelle Status ist, dass sie davon ausgehen, im Moment können sie alle nicht in die Zucht. Ja, vielleicht muss man es auch noch mal ein bisschen relativieren. Also sie können nicht in die Zucht, deshalb werden für diese Nachkommen werden trotzdem ja Papiere ausgestellt, aber eben kein Stammbaum mehr, der das ermöglichen würde, dass du diesen Hund zeigst und eben in die Zucht nimmst. Das ist ja auch in Deutschland ein Thema. Der Professor Cesovius hatte ja da ein Gutachten zugeschrieben. Da ging es ja darum, ist die Rückzüchtung, also die Rückzüchtung zu einem moderateren Phänotyp, ist das denn überhaupt rechtlich möglich? Weil da sind wir ja wieder da, was du eben schon genannt hast aus dem Tierschutzgesetz. während dieser Rückzüchtung müsstest du ja ein paar Generationen produzieren, wo mit Sicherheit der eine oder andere extreme Welpe auch noch fällt und damit ja Schmerzen und oder Leiden ertragen müsste. Und dieses Gutachten von dem Professor Cesovius, das war ja ein Paukenschlag, der im Prinzip gesagt hat, nö, wenn das so ist, kannst du das nicht machen. Und da muss man sich jetzt eben mal die Tragweite überlegen, die auch so, wie ich das empfinde, vielleicht noch gar nicht angekommen ist in der Rassehundewelt, dass das bedeutet, diese Zucht ist gar nicht mehr möglich. Da sind wir jetzt schon ein bisschen bei dem nächsten Thema, was ist in anderen Ländern? Das haben sicherlich auch viele mitgekriegt mit Norwegen, wo die englischen Bulldoggen und die Cavalier King Charles Spaniel in einem ziemlich ja aufregenden Gerichtsverfahren, wo das Ende war, dass gesagt wurde, man kann die so nicht mehr züchten. Der einzige Weg ist eben über Outcross, also eine andere Rasse, mitzunehmen. So wurden auch die Züchter, die da eben ja sich beschwert hatten oder geklagt hatten, so wurde das dann auch empfohlen, dass sie diesen Weg gehen sollen. Also es wurde nicht gesagt, stellt jetzt diese Rassen ein, sondern sucht euch eine Möglichkeit, um diese Hunde wieder gesünder zu züchten. Das ist natürlich dann ja letztendlich auch in Deutschland die Frage, wie das hier gesehen wird. Also im Moment wird ja ehrlicherweise noch alles so gemacht wie vorher.
Da muss man jetzt vorsichtig ausdrücken, ne? Aber sieht man jetzt keine besonders großen Bemühungen, die Sache da wirklich ernst anzupacken. Es gibt natürlich diesen Fitness-Test, ne, den bestimmte brachycephale Rassen jetzt absolvieren müssen, schon seit einigen Jahren. Das ist ja dieser klassische Fitness-Test für Möpse. Die müssen dann in 11 Minuten 1000 Meter, also 1 Kilometer zurücklegen und dann werden die halt von einem Tierarzt nochmal untersucht bezüglich Atemfrequenz. Und ja, dann wird eine Entscheidung des Tierarztes getroffen, ob er jetzt diesen Fitness-Test bestanden hat oder nicht. Wir brauchen uns natürlich überhaupt nicht darüber unterhalten, dass jetzt ein 1000 Meter Fitness-Test eigentlich ja schon...
Ja, es ist eine Lachnummer, ne?
Ja, ne, also das kann höchstens dazu dienen, wirklich extrem schwer erkrankte Hunde von vornherein schon auszuschließen. Also dafür ist er sicherlich geeignet. Und jeder Hund, der das nicht schafft, der hat natürlich ein erhebliches Problem. Und natürlich ist er auch so konzipiert, dass jetzt eben nicht jeder brachycephale Hund da direkt rausfällt, ne? Da wäre ja auch sozusagen von, also man versucht da natürlich schon irgendwo so einen Kompromiss zu finden und ist ja schlimm genug, dass es selbst bei diesem Test noch Hunde gibt, die da durchfallen.
Ja, also gut, dieser neue Fitness-Test, der da jetzt kommt, wo unter standardisierten Bedingungen gearbeitet wird, das halte ich wirklich auch für sinnvoller, weil das war ja vorher auch, ja, der Schummelei waren Tür und Tor geöffnet, so will ich es mal formulieren. Und der jetzt kommt, das soll doch also standardisierter sein, was so die Temperatur und eben eine Geschwindigkeit übers Laufband und so weiter angeht. Und es wird ja eben die Erholungszeit gemessen. Auch da gibt's wieder Kritikpunkte, weil man am Ende sagt, wie du ja am Anfang schon erklärt hast, durch dieses ganze System, wo der Organismus sowieso schon viel mehr arbeiten muss als bei nicht betroffenen Hunden, also mit langen Nasen, haben die einfach per se schon eine höhere Herzfrequenz. Ja. Und das ist eben der Kritikpunkt daran, ja, die kehren dann wieder zurück zu ihrer aber sowieso schon erhöhten Herzfrequenz. Und da muss man sich dann eben die Frage stellen, ist das denn gesund? Oder was sollte man da eigentlich voraussetzen? Müsste man die nicht vergleichen mit einem Hund in der ähnlichen Größenklasse, der das Problem nicht hat mit der kurzen Nase?
Ich denke halt, diese Fitness-Tests, die sind natürlich besser als nichts. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Das ist natürlich gut, wenn man jetzt überhaupt mal anfängt, bestimmte Kriterien aufzustellen. Und es ist natürlich auch gut, wenn das standardisiert ist, weil das natürlich auch Daten liefert. Klar, das ist jetzt besser als gar nichts. Aber die ethische Frage jetzt aus meiner Sicht bleibt da natürlich schon, was versucht man halt langfristig damit zu erreichen? Also genau. Kann man jetzt wirklich über einen Fitness-Test den Phänotyp der Hunde langfristig so beeinflussen, dass die wirklich fitter werden? Ja, frage ich mich halt einfach, ob das wirklich die Realität ist oder ob das nicht auch so ein bisschen, ja, Versuch ist, um die Gemüter auch ein bisschen zu beruhigen. Sag es mal.
Ja, so. Ich bin gespannt, was bei dieser neuen Variante, die ja, glaube ich, schon ehrlichere Ergebnisse liefert, rauskommt. Da haben wir einfach ja noch nicht genug Infos, aber ich weiß jedenfalls von Exemplaren, die den alten Fitnesstest auch teilweise zweimal bestanden haben. Und alleine die Tatsache, dass sie den zweimal bestanden haben, sagt mir schon, weil ich eben den Phänotyp dieser Hunde kenne und die auch im Alltag kenne, dass das keine gute Aussagekraft hatte. Sagen wir es mal so.
Ja.
Eine Sache, die, also wir sind ja jetzt so ein bisschen beim Thema, was ist auch aktuell in Deutschland die Situation, und da wir beide ja auch im VDH züchten, interessiert uns das natürlich auch besonders, wie es da weitergeht. Und da sind ja jetzt nach dem der große Tsunami der Tierschutzhundeverordnung kam, sind ja auch die BSI oder der Breed-Specific Instructions gelauncht wurden. Was ist das? Seit 2014 sind die also in Skandinavien schon aktuell. Es wird also für den Richter immer ein Formular parat gestellt und die Richter sind angehalten, jeder Hund, der ihnen vorgestellt wird und der in irgendeiner Form Übertreibungen hat, müssen eigentlich vermerkt werden. Wie sind die entstanden? So in den Jahren, ja, 2012 ungefähr, 2013 haben sich Gremien zusammengesetzt, der Nordic Kennel Union, Richter, Züchter, Funktionäre, Tierärzte, die haben die Rassen eingeteilt in bestimmte Gruppen, kritische Gruppen und weniger kritische Gruppen. Das wurde dann auch priorisiert entsprechend und dann wurden eben Charakteristika gefunden, die ja zur Übertypisierung neigen in manchen Rassen. Und so wurde das eben versucht anzugehen, dass man das herausfindet. Wo ist das mehr? Und eigentlich steht da auch drin, dass Hunde, die übertypisiert sind, keinerlei Möglichkeit haben sollen, einen großen Titel zu bekommen. Jetzt, könnte man sich ja fragen, wenn das 2014 in Skandinavien, allen 5 Ländern, nordischen Ländern schon in place war, was war denn da in Deutschland los? Also es wurde auch 2014 in Deutschland vorgestellt, aber es ist eben erst jetzt, 2022, in Deutschland auch gelauncht worden. Eben auch erst nach dem Paukenschlag der Tierschutzhundeverordnung. Ich denke mal auch so, ja, wir machen jetzt auch was. Deshalb kann man eben leider jetzt auch noch nicht sagen, halten sich die Richter daran, ja oder nein? Weil damit steht und fällt es. Ich habe mit einer finnischen Züchterin gesprochen, die sagte mir, also es wäre auch in den nordischen Ländern, würde es einfach weniger genutzt, als man gehofft hat. Das wäre natürlich unheimlich schade drum, weil das wäre eigentlich genau das Mittel, um einen wirklichen Schritt weiterzukommen. Da sind wir aber wieder so ein bisschen beim Thema Züchter und Richter. Wenn du jetzt jahrelang einen bestimmten Phänotyp oder bestimmte Charakteristika gewohnt bist, als offene Frage formuliert, bist du dann noch in der Lage, Übertreibungen zu sehen? Und kannst du dann, wenn du dem, ich sag jetzt mal letztes Jahr, vielleicht noch ein CRC gegeben hast, kannst du dem dann dieses Jahr einfach einen riesen Malus aufschreiben und sagen, nö, den platziere ich überhaupt nicht mehr, weil du würdest dir im Prinzip selber widersprechen. Also für mich ist dieses System eben noch mit einem Fragezeichen versehen. Die Idee ist gut und ich glaube auch die Basis ist richtig, weil eben alle daran beteiligt waren, alle relevanten Teilnehmer diese Instructions aufzustellen. Aber für mich ist eben die Frage, wie das in der Umsetzung funktionieren wird. Sie müssen es halt machen, ne? Und natürlich ist das ja so eine Sache. Also willst du den Züchter, der seit vielen Jahren in einem Club ausstellt und züchtet und am Ende ja auch Geld bringt, ne? Muss man ja auch mal so sehen. Willst du den vor den Kopf stoßen, indem du ihm dann ab diesem Jahr sagst, nö, deine Hunde sind nicht mehr schön, gefallen uns nicht mehr. Also da ist eben, da liegt halt einfach der Hase im Pfeffer.
Genau, und wie viel Objektivität, wie du ja schon gesagt hast, so ein Richter am Ende dann auch haben kann, ne? Weil im Endeffekt sind sie ja auch mehr oder weniger Menschen, die natürlich ja auch ein bisschen nach persönlichem Geschmack auch richten und das ist ja auch okay, aber da ist natürlich schon, ja, eigentlich genau das, was du schon jetzt gesagt hast. Einfach die Frage, wie objektiv kann so ein Richter dann am Ende sein und wie einfach wird es für ihn sein, sowas dann auch umzusetzen. Ne? Also
genau.
Ja, muss man sich vielleicht mal die Zukunft mal abwarten, falls es überhaupt noch möglich sein wird, diese Hunde auf großen Ausstellungen auszustellen. Das ist ja dann auch nochmal.
Ja, es gilt ja für viele Rassen, also da sind schon auch zum Beispiel Langer Collies, also da ist alles Mögliche mit drin. Also es lohnt sich, sich das mal anzuschauen. Auf der VDH-Seite.
Ich habe es im Handout verlinkt auch.
Ach super.
Ja, also, könnt ihr euch da alles anklicken. Also ich habe alles, was ich irgendwie gefunden habe, steht mit Link im Handout. Also da könnt ihr wirklich mal durchklicken. Da stehen einige interessante Sachen. Vielleicht auch das eine oder andere, was wir gar nicht mehr schaffen in dieser Folge, ja, noch alles reinzubringen.
Also eine Sache, genau das wollte ich noch ergänzen, nämlich in diesem Gutachten von dem Professor Cesovius steht auch was drin, was eigentlich durchaus Sprengstoffpotenzial hat, nämlich eine Mitschuld, die da, ich sag mal, angedroht wird, zum Beispiel auch den Tierärzten gegenüber, wenn sie das weiterhin unterstützen. Sei es jetzt durch künstliche Befruchtung oder eben ja durch planmäßige Geburtshilfe, solche Sachen. Und das gilt natürlich auch vielleicht für Richter. Ist man dann juristisch, und das ist ja ein Jurist, dieser Professor, ist man juristisch mitschuldig als Richter, wenn man einen Phänotyp prämiert, von dem man weiß oder wissen könnte, dass die Studien sagen, dieser Phänotyp hat ein deutlich erhöhtes Risiko für Beschwerden, ja, für Schmerzen und Leiden, wie das eben im Tierschutzgesetz drinsteht. Und das hat ja dann schon Sprengstoff, ne? Dann kannst du ja irgendwann als Richter auch nicht mehr sagen, ja, das ist halt meine persönliche Meinung. Dann bist du vielleicht halt in dem Job auch falsch. Also da sehe ich im Moment auch ein Fragezeichen, wie das weitergeht. Die Richter konnten ja eigentlich ja prämieren, was sie wollten und konnten immer sagen, ja, du darfst da gar nichts gegen sagen, das ist halt meine Meinung und so ist das eben. Und die Frage ist jetzt, wie sich das ändert, nachdem es solche Gutachten zum Beispiel gibt, die das ein bisschen anders sehen und die die Beteiligten da auch ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen.
Also im Großen und Ganzen, denke ich, kann man schon sagen, dass sich die Rassehundezucht gerade auf einen großen Wandel gefasst machen kann.
Ja.
Also, dass da einiges gerade stark, zu Recht stark in der Kritik steht und dass sich wahrscheinlich aufgrund der gesetzlichen Lage einiges ändern wird.
Ich denke jetzt auch mal an die letzte KZP in Neuss, ne? Da war doch ein riesen ja Aufschrei, dass also die Bässe zum Beispiel und französische Bulldoggen, also alle sehr, sehr genau unter die Lupe genommen wurden von Amtsveterinären. Das war auch angekündigt, dass die Stichproben machen, haben sie eben auch gemacht. Und jetzt haben die ja vor dem Richten gemacht und haben die Hunde entsprechend nach Hause geschickt. Ne? Aber jetzt muss man sich das mal andersrum vorstellen. Die warten, bis der Richter gerichtet hat und würden dann eine Kontrolle vornehmen. So, und jetzt hat der Richter, ich weiß es nicht, irgendeinem jetzt das KZIP gegeben und der Amtsveterinär schaut sich diesen Hund am Ende an und sagt, nö, der hätte überhaupt nicht ausgestellt werden dürfen. Weil der hat das und das und das Qualzuchtmerkmal. Und da wird's ja dann kritisch, wenn eben dieser Widerspruch dann da ist, dass der Amtsveterinär quasi ja die Wertung des Richters überlagert und sagt, nein, das hätte der Richter aber erkennen müssen, weil der hat das und das und das, die und die und die Übertypisierung, so muss man sagen. Und der kriegt kein KZIP. Also da wird's ja dann spannend. In der Situation, zumindest soweit ich weiß, war jetzt noch niemand. In Erfurt sind sie ja vorher schon ausgeschlossen worden. Hier in Neuss sind sie dann eben vor dem Richten nach Hause geschickt worden. Und jetzt ist halt die Frage, wie sich das in Zukunft entwickelt.
Wir haben das zwischendurch schon mal gesagt, aber ich möchte es an der Stelle auch nochmal, trotzdem nochmal erwähnen. Wir sprechen jetzt natürlich hier viel auch über verbandsorientierte Zucht, aber natürlich ist in der Realität die Sache natürlich auch noch ein bisschen anders gelagert, dass nämlich extrem viele Möpse, Frenchies und Bulldoggen halt nicht aus VDH-registrierten Zuchten kommen. Das kann man ganz gut sehen, wenn man sich die Zahlen mal von Tasso anschaut. Also Beispiel: 2020 wurden im VDH, also das sind jetzt die Zahlen vom VDH, 193 Frenchie-Welpen registriert. Das ist ja wirklich jetzt keine riesige Zahl. Bei Tasso, also das ist dieses deutsche Heimtierregister, werden die meisten Hundehalter von euch hoffentlich kennen, sind über 13.600 französische Bulldoggen angemeldet. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also die Kritik, dass natürlich auch viele dieser Hunde überhaupt nicht aus Verbands-, also aus VDH-Zucht kommen, die ist natürlich auch gewissermaßen berechtigt. Ist natürlich sehr schwer nachzuvollziehen, wo diese Hunde alle herkommen. Also ich denke mal, das werden halt sehr viele Nicht-VDH-Zuchten sein, beziehungsweise wahrscheinlich auch sehr viel Vermehrer und leider, leider wahrscheinlich auch ein sehr großer Teil so ein bisschen aus diesen Puppy Mills in Osteuropa, also die klassische Welpenmafia. Nichtsdestotrotz muss man aber sagen, dass das natürlich den VDH und auch die verbandsorientierte Zucht seiner Verantwortung natürlich nicht entbindet, ne? Oder dass man jetzt auch nicht sagen kann, dass es deswegen diese ganzen Hunde eben nicht aus verbandsorientierter Zucht kommen, die nur deswegen alle so schlecht sind oder dass sie deswegen alle so krank sind und dass das mit Hunden aus dem VDH eben nicht so ist. Ja, das haben wir ja, glaube ich, ja auch schon groß und breit versucht, euch nahezubringen, dass das einfach allein der Anatomie wegen schon absolut unmöglich ist.
Genau, der Beweis war ja im Prinzip auch die die KZIP, wenn die Amtsveterinäre am Ende alle französischen Bulldoggen nach Hause geschickt haben. Also, ne, ohne dass wir zwei uns da jetzt irgendwie ein Urteil erlauben könnten, wir haben sie nicht gesehen und nicht untersucht. Aber Tatsache ist ja, dass dort festgestellt wurde von den Amtsveterinären, dass das alles Qualzuchtkriterien sind, die sie da festgestellt haben und diese Hunde nach Hause geschickt haben. Und da reden wir ja von der organisierten Zucht. Das war ja eine VDH-Ausstellung. Ja, ich bin absolut bei dir. Ich sehe vor allen Dingen bei diesen Moderassen ein Riesenthema, dass die quasi, weil die ja auch relativ klein sind, in jedem dritten Wohnzimmer gezüchtet wurden. Vor allen Dingen in Corona-Jahren, ne? Das war ja dann noch schlimmer einfach. Ich will gar nicht wissen, was jetzt hier das nächste Jahr auf uns zukommt, die da so entstanden sind. Und es gibt natürlich auch noch viele Verbände und Vereine neben dem VDH, die diese Rassen züchten und vertreten. Und ich möchte da überhaupt nicht negativ sprechen, sondern es ist genau, wie das überall ist. Es gibt überall schwarze Schafe. Es gibt überall Leute, die das ganz toll machen. Mit Sicherheit auch Leute, die überhaupt nicht in irgendeinem Verband züchten, aber das trotzdem gut machen. Ich möchte einen Fall erzählen von Anfang des Jahres, was auch so ein bisschen zeigen soll, dass wir da versuchen, über den Tellerrand hinauszugucken und hier keineswegs den VDH oder irgendeinen anderen Verband oder sonst was bashen wollen. Die ersten Anordnungen, Zuchtverbote und Anordnungen zur Unfruchtbarmachung, die bezogen sich nämlich auf eine Frau, die ohne Verband gezüchtet hat, aber eine Top-Begehung hatte. Die Amtsveterinäre waren dort, die wurde identifiziert über ihre Anzeigen in den typischen Portalen online, wo sie also ihre Welpen auch verkaufte. Ein sehr, sehr schönes Haus mit großem Garten. Und die Amtsveterinäre sagten noch, ach, sie haben es aber schön hier, als die besucht haben und haben sich also diesen Wurf dann angeschaut, den sie da inseriert hatte und haben eben dann festgestellt, dass es alles Qualzuchten sind. Und sie durfte also nicht weiter züchten mit den Elterntieren und die Welpen, sie müsste also auch bekannt geben, an wen die gehen sollen, die Namen der Käufer bekannt geben und die wurden also auch darüber informiert, dass sie mit diesen Hunden nicht züchten dürfen. Also so viel dazu, das geht natürlich nicht nur um die organisierte Rassehundezucht, sondern das Tierschutzgesetz gilt für jeden, egal ob er organisiert züchtet oder nicht. Und es ist auch nicht so, dass die Amtsveterinäre nur an die organisierte Zucht gehen, sondern, wie gesagt, die ersten Anordnungen haben andere Leute betroffen. Es waren drei. In dem Fall, das war ja schon Anfang des Jahres, die diese Anordnung kriegten. Und das war alles französische Bulldogge, englische Bulldogge und ich glaube noch ein Frenchie-Züchter. So ist das. Also die werden identifiziert, die sind auch im Blickfeld von Amtsveterinären und da wird auch was passieren. Also es wäre Augenwischerei zu glauben, dass wir da jetzt schon durch sind. Also wenn man mit Amtsveterinären spricht, dann stehen wir gerade am Anfang von dem, was da kommt.
Gerade außerhalb der VDH-Verbandszucht passiert natürlich in puncto französische Bulldogge, englische Bulldogge und Frenchie sehr viel. Einmal die ganzen Old English Bulldogs, die natürlich versucht werden, zu einem moderateren Phänotyp zurückzubringen, bis hin über die altdeutschen Möpse und Retro-Möpse und der Versuch von speziellen Rückzüchtungen. Das Problem, was ich da mal so ein bisschen sehe, ist, dass das halt eigentlich nie wirklich wissenschaftlich transparent gestaltete und begleitete Rückzüchtungsprojekte sind, sondern dass es da häufig so ein paar Einzelpersonen gibt, die so ein bisschen auf den Zug auch aufgesprungen sind und es auch sehr gut verstehen, ihre Tiere da zu vermarkten. Bedeutet, ganz viele dieser angebotenen Tiere werden gar nicht mit dem Ziel gezüchtet, unbedingt gesünder zu sein, sondern die erfüllen halt einfach nur einen Werbeslogan und werden dann halt einfach in Sonderfarbe und mit dem Slogan frei atmend dann eben teuer an den Mann gebracht. Aber langfristig gesehen steht da eben gar kein echtes Zuchtprojekt dahinter. Prinzipiell finde ich es natürlich gut, wenn man versucht, diese Hunde zu einem moderateren Phänotyp zurückzubringen, denn wenn man mal ehrlich ist, wird das auch langfristig die einzige Lösung sein, wie man es schaffen kann, die gesundheitlichen Probleme dieser Hunde zu minimieren. Was schwierig sein wird, ist, den Phänotyp, so wie er im Moment ist, zu erhalten und davon auszugehen, man könnte es schaffen, dass die gesundheitlichen Probleme auszumerzen sind. Das ist einfach, das wird nicht passieren. Das geht einfach nicht. Die Hunde sind einfach genetisch so kaputt, dass man da nur über Einkreuzung von anderen Rassen langfristig gesehen überhaupt zu einem einigermaßen tolerierbaren Ziel kommen kann. Und man wird sich einfach von dem Phänotyp lösen müssen, weil sonst ist das Ziel einfach anatomisch determiniert. Also wir haben jetzt schon so viel über die Anatomie dieser Hunde gehört in dieser Folge und es ist einfach utopisch zu denken, man könnte einen Hund mit einer guten Thermoregulation züchten, wenn er keine Nase hat. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht den Fehler begehen und denken, dass wenn man sich jetzt einen Mischling aus einer französischen Bulldogge und einer anderen Rasse kauft oder einen altdeutschen Mops oder einen Retro-Mops, wo dann ein Elternteil irgendwann mal ein Jack Russell Terrier war oder ein Beagle war oder ein Pinscher war, dass diese Hunde dann plötzlich frei sind von allen Defekten. Das passiert natürlich auch nicht, denn wir haben ja auch schon gehört, dass nämlich nur eine längere Nase, also ein längerer Fang, natürlich noch überhaupt gar keine Aussagekraft darüber geben kann, wie es auch weiter hinten aussieht, wie es in den Nasenmuscheln aussieht, wie es, wie das Gaumensegel aussieht, wie der Kehlkopf gestaltet ist und so weiter und so fort. Und auch das schützt einen natürlich nicht vor Allergien oder vor Bandscheibenvorfällen. Also das muss man sich alles bewusst machen. Hunde mit so einem Phänotyp zu kaufen, egal ob das jetzt die extrem brachycephalen sind oder ob die jetzt ein bisschen moderater sind oder Mixe sind aus diesen entsprechenden Rassen, kann einem jetzt keine Sicherheit geben, dass man einen gesunden Hund kauft. Und das muss man sich einfach da auch nochmal ganz klar machen. Nichtsdestotrotz möchte ich an dieser Stelle auch einmal ein Beispiel nennen, wo man zumindest sagen kann, da sieht man ein bisschen Potenzial. Es gibt einen Verein auch außerhalb des VDHs, der sich tatsächlich zur Mission gemacht hat, die französische Bulldogge in einem moderaten Typ zu züchten und eben die gesundheitlichen Baustellen dieser Rasse fundiert anzugehen. Wer sich das mal angucken möchte, findet da Informationen unter der Internetadresse www.gesunde-bulldoggen.de. Ich habe es im Handout auch nochmal verlinkt. Was ich da mal positiv rausstellen möchte, ist die Tatsache, dass dort sehr gut aufgeklärt wird über die gesundheitlichen Probleme der eigenen Rasse, dass da auch Fremdeinkreuzung nicht prinzipiell abgelehnt wird und dass die wirklich umfassende Untersuchungen für ihre Zuchthunde fordern, unter anderem auch richtige CT-Scans und das ist wirklich mal fortschrittlich und das würde man sich natürlich auch in anderen Vereinen so wünschen.
Ja, ich kann das verstehen, aber gerade diesen Verein und auch diese Honey Marsh-Züchterin, ich finde alleine die Bemühung so erfreulich, dass die sagen, okay, ohne CT kommen wir einfach nicht weiter. Das ist bei uns Bedingung, ne? Meine Hunde gehen ins CT und vorher entscheide ich auch nicht, wie ich sie verpaare. Es geht ja zum Beispiel auch um das Thema funktionale Rute, was da eben so langsam wieder angegangen wird. Was mich da total verwundert, ist dieses Thema, ja, aber der ist ja nicht mehr reinrassig. Also wenn du einem Käufer die Frage stellen würdest, ja, der jetzt einen Hund für seine Familie kauft, möchtest du einen, der über, ich weiß nicht, 100 Generationen, keine Ahnung, nee, brauchen wir gar nicht nehmen, nehmen wir mal über 10 Generationen reinrassig ist, oder möchtest du einen, wo vor 1, 2, 3 Generationen mal ein anderer Hund mit reingezüchtet wurde, der aber viel bessere Chancen hat, gesünder zu sein? Die Antwort von den Käufern, ganz ehrlich, die wäre doch zu 99%, ich nehme den gesunden. Weil die meisten legen sich die Papiere da irgendwo in eine Schublade und da liegen sie gut. Ja, also von dem her verstehe ich nicht diesen Fokus darauf, dass bloß nicht irgendwann irgendwo mal was eingezüchtet sein darf. Warum denn nicht? Ja, wenn es den Hund verbessert, ich wäre die Erste, die sagt, ja, würde ich auch bei meinen Hunden machen, weil ich möchte, dass sie gesund sind. Dieses Mantra, der ist aber nicht mehr reinrassig. Na und?
Genau, das ist auch irgendwie so eine irrationale Angst, man könnte da jetzt irgendwas kaputt machen.
Ja, und die Frage ist halt, weißt du, wir haben so viele Probleme mit dem Thema geschlossene Zuchtbücher. Das ist ja, da reden wir ja auch nochmal drüber in einer anderen Folge. Aber ich verstehe das überhaupt nicht. Also alleine, dass ein Züchter das als Argument anbringt, zeigt mir irgendwie, dass er nicht so richtig viel verstanden hat, was die aktuellen Probleme sind in der Rassehundezucht. Und das sagst ja nicht du oder ich, sondern das sagen Genetiker, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich mit Hunden zu beschäftigen und dem Genom.
Das ist so. Und das, finde ich, kann man diesem Verein, den ich da eben genannt habe, auch nochmal ein bisschen positiv anschreiben, dass die tatsächlich ja auch nicht abgeneigt sind, Fremdeinkreuzungen von anderen Rassen vorzunehmen und das auch so auf ihrer Seite schreiben. Also ich finde, das ist einfach mal so im Gesamten betrachtet schon extrem fortschrittlich, was man selten sieht. Und wo man vielleicht dann auch an der Stelle alles einfach nochmal positiv erwähnen muss.
Genau, und ich finde auch, dass man hier wirklich nochmal, wir haben natürlich jetzt uns auch kritisch geäußert zu dem Thema, was da vielleicht in Deutschland so passiert, aber hier wollen wir auch nochmal ganz klarstellen, wir sind überhaupt nicht dafür, dass diese Rassen eingestampft werden, aber sie können so, wie sie heute sind, nicht mehr weitergezüchtet werden. Das ist die Message, ja. Und das heißt, man muss sich eben öffnen gegenüber solchen Ideen. Und die Züchter von so moderateren Typen, die ich mal gesprochen habe, die wären zum Beispiel durchaus bereit zu sagen, okay, dann machen wir halt so ein Projekt auch gerne mit Züchtern aus dem VDH zusammen. Aber wenn man die dann darauf anspricht, dann reagieren die, als ob man sie mit Säure übergießen möchte. Und das ist dann für mich auch schon nicht mehr verständlich, ne?
Es gab ja tatsächlich mal eine Studie, ich glaube, die war aus München. Also im Prinzip ging es darum, da haben die Retro-Möpse mit klassischen Möpsen verglichen. Und da war ein Teil der Möpse, die waren aus dem VDH und ein Teil der Möpse waren papierlos, also einfach in Anführungsstrichen Vermehrer-Möpse. Und die haben eben auch einen entsprechenden Fitness-Test gemacht. Ich glaube, das war sogar auch auf einem Laufband. Ganz sicher bin ich nicht. Guck bitte nochmal in die Studie. Ich habe die verlinkt auch im Handout. Und da hat man tatsächlich gesehen, dass im Vergleich zu den klassischen Möpsen, die Retro-Möpse sich bezüglich der Herzfrequenz und Atemfrequenz nach Belastung deutlich besser und schneller erholt haben als die klassischen Möpse. Und es gab keinen Unterschied zwischen den Vermehrer-Möpsen und den VDH-Möpsen. Als Kontrollgruppe gab's, haben die es, glaube ich, mit Beagle gemacht. Also das fand ich,
genau.
War jetzt keine riesengroß angelegte Studie, aber waren jetzt auch nicht nur 3 Hunde. Also das war jetzt schon so, dass man da jetzt mal, ich finde, schon mal so einen ersten Anhaltspunkt auf jeden Fall gewinnen kann. Und allein das, finde ich, zeigt doch schon, was man mit ein bisschen moderaterem Typ schon erreichen kann. Und deswegen finde ich es noch unverständlicher, wenn man sich allein schon dagegen ausspricht, ne? Also kommt ja den Hunden zugute. Es geht ja nicht darum, irgendetwas schlechter zu machen, sondern diesen Hunden einfach die Möglichkeit zu geben, einfach mit einer gewissen Lebensqualität und weniger Einschränkungen durch das Leben zu gehen.
Nochmal unser Punkt. Guckt das, wenn ihr eine Werbung seht mit Flat-Faced Dogs, also brachycephalen Hunden. Hinterlasst einen Kommentar. Wenn wir alle das machen, und das ist ja langsam ein Bewusstsein, was wächst, wird auch das verschwinden. Diese Hunde werden nicht mehr so oft zu sehen sein. Die Begehrlichkeit wird vielleicht nicht mehr so hoch sein. Erzählt das Leuten, sprecht sie an, aber macht das bitte nett. so wie wir ja auch versuchen, uns damit objektiv und kritisch auseinanderzusetzen, ganz egal, was uns persönlich jetzt gefällt oder nicht. Sie müssen einfach nicht leiden. Und deswegen guckt, dass ihr Leute ansprecht, aufklärt, ladet sie ein. Es gibt dazu so viele Studien, Nachweise, leicht zu lesende Informationen. Der Rütte hat dazu was gemacht. Also wirklich auch Dinge, die man sich mal eben reinziehen kann. Empfehlt das einfach weiter. Und ich glaube, dass wir gemeinsam da einfach einen guten Punkt erreichen. Und das Ziel ist es ja auch nicht, diese Rassen aus dem VDH zu verbannen, sondern eben die Züchter zu unterstützen, die sagen, ich will was ändern. Und die das vielleicht bis jetzt nicht konnten, weil sie einfach da gegen eine Front standen. Aber das wird jetzt sicherlich auch andere Möglichkeiten eröffnen. Und das wünsche ich mir einfach am allermeisten für diese Rassen, dass es mutige Züchter gibt, die sagen so, und jetzt will ich das aber und jetzt kann ich mit einem anderen Selbstbewusstsein an meinen Club oder was auch immer herantreten und sagen, ich verändere was. Und ob das am Ende irgendwie immer noch reinrassig ist oder nicht, ist mir nicht so wichtig wie die Tatsache, dass ich einen Hund habe, der alle diese Probleme, die wir jetzt nun, überlegt mal, wie lang das war, wie lange wir gebraucht haben für all die Probleme, dass ich Hunde produziere, die das nicht mehr haben. Und dann sind wir doch, glaube ich, alle glücklich und zufrieden.
Und es geht auch nicht um persönlichen Geschmack. Es geht nicht darum, ob mir eine Rasse gefällt oder ob mir eine Rasse nicht gefällt oder ob ich die optisch ansprechend finde oder ob ich sie nicht optisch ansprechend finde. Es geht hier wirklich rein um die Fakten. Und wenn man sich allein die Studienlage anschaut, dann ist das Ergebnis doch einfach niederschmetternd. Und keiner mit einem gesunden Menschenverstand kann ernsthaft behaupten, dass die Zucht auf extreme Brachycephalie diesen Hunden auch nur einen einzigen Vorteil bringt. Keinen einzigen. Das Einzige, was sie dadurch erfahren, ist eine hochgradig eingeschränkte Lebensqualität und wenn sie Pech haben, haben sie auch noch Atemnot, dauerhaft chronisch Schmerzen, jucken sich und können bei 20 Grad Außentemperatur nicht mehr normal spazieren gehen. Und ganz ehrlich, das kann es einfach nicht wert sein. Also so wichtig kann das Aussehen eines Hundes einfach nicht sein, dass wir das alles billigend und wissend in Kauf nehmen. Und ja, ganz bestimmt sind nicht alle Hunde gleich schlimm von dem Ausmaß der extremen Brachycephalie betroffen, aber das ist doch kein Argument, dass wir einfach akzeptieren, dass ein Großteil dieser Hunde eben mit diesen ganzen Handicaps leben muss, nur weil einer jetzt vielleicht es nicht hat. Also das kann es auch einfach echt nicht sein. Ja, bleibt da also auf jeden Fall kritisch. Informiert euch, klärt auf, bleibt dabei aber immer sachlich und immer freundlich, denn wir wollen ja respektvoll miteinander umgehen und wie es in den Wald hineinruft, so schallt es in der Regel auch heraus. Also es ist den Hunden nicht damit gedient, wenn jetzt eine Hetzjagd losgeht und wir Bullyhalter an den Pranger stellen. Also bitte, bitte, bitte schaut da immer, dass das alles in einem sehr konstruktiven und respektvollen Rahmen passiert. Denn miteinander kann man ja immer mehr erreichen als gegeneinander. Ja, in diesem Sinne, ihr könnt uns natürlich gerne ein Feedback zu unserer Folge geben, wie auch schon bei den letzten Malen. Ihr findet uns auf www.hundezucht-podcast.de. Ihr könnt uns aber auch auf Instagram oder auf Facebook schreiben und unser Handout, wie schon zu Anfang erwähnt, findet ihr natürlich auch wieder auf unserer Homepage und dort könnt ihr euch auch nochmal alle relevanten Infos in Ruhe durchlesen oder als PDF herunterladen. Und auch an dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an all die tollen Menschen da draußen, die mir so bereitwillig Fotos von ihren Hunden zur Verfügung gestellt haben. Es gibt auch so viele Menschen da draußen, die schon ja ihre eigenen Erfahrungen mit brachycephalen Rassen gemacht haben, mit ihren eigenen Hunden durch die Hölle gegangen sind und die jetzt ganz aktiv aufklären. Da gibt's auf Instagram ganz tolle Profile. Vielleicht stelle ich euch die da auch nochmal alle rein. Da könnt ihr die einfach abonnieren und zwischendurch mal da reingucken. Also es tut sich was. In dem Sinne, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.